Ja, vielen Dank. Ihr habt mich ja jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Mehr vielleicht gerne gleich noch bei einem Kaffee, wer möchte. Hupala. Es gibt so ein schönes Spiel, das spielen wir sehr gerne bei uns in der Jugend. Und das heißt, wer bin ich? Vielleicht, da kennt ihr das, man hat so einen Klebezettel. Da schreibt man dann einen Namen drauf und klebt dem Nachbarn auf die Stirn. Das sieht dann immer so schön bekloppt aus. Und dann muss man durch geschicktes Fragen versuchen rauszufinden, wer derjenige ist oder wer ich bin, also wer auf meinem Zettel draufsteht. Und ich dachte, wir machen das mal so im Schnelldurchlauf. Also, ich habe hier meinen Zettel. Wer bin ich? Bin ich ein Mann? Ja, genau. Habe ich einen Oscar gewonnen? Nee. Bin ich Jona? Ja, ich habe also gewonnen. Das war jetzt der ganz Schnelldurchlauf. So schnell geht's normalerweise nicht. Wer bin ich? Ich bin Jona. Ich klebe den Zettel mal hier vorne hin. Mal gucken, wie lange er hält. So. Und ich behaupte heute Morgen einfach mal, ich glaube, du bist auch ein bisschen Jona. Wir wollen uns heute nämlich gemeinsam mit der Geschichte von Jona beschäftigen. Und immer wieder, da ist mir in der Vorbereitung doch aufgefallen, dass es auch irgendwie ein Stück von meiner Geschichte ist und vielleicht, auch wenn wir uns nicht kennen, auch von deiner. Und wir machen uns das mal ganz bewusst. Mir hilft das immer ein bisschen, mir das zu visualisieren. Hier vorne, da klebt der Zettel. Und wenn du möchtest, dann schreib doch mit deinem Finger einmal Jona auf deinen Oberschenkel oder auf dein Knie. Ich bin Jona. Jona, das ist die Geschichte von einem Propheten, der von Gott einen Auftrag bekommt, und zwar in die Stadt Ninive zu gehen und dort das Gericht anzukündigen. Dazu, da ist er im ersten Moment aber nicht bereit. Er gelangt also in einen Sturm, doch Gott, der rettet ihn aus diesem Sturm durch einen großen Fisch. Und dann geht er wirklich nach Ninive und er predigt eine, naja, nicht ganz so erbauliche 6-Worte-Predigt. Das sind nur 6 Worte, die wir von dieser Predigt überliefert haben, und die heißen: noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Was für eine Predigt, oder? Und wisst ihr was? 120.000 Menschen, die fallen daraufhin auf ihre Knie und die kehren um und die wenden sich Gott zu. Und jetzt, da könnte man denken, was für ein tolles Ende, oder? Was für eine erfolgreiche Predigt. Aber das Buch Jona, das ist an dieser Stelle hier noch gar nicht vorbei. Sondern es kommt noch ein ganzes Kapitel, das gern auch schon mal nicht miterzählt wird. Worauf aber das ganze Buch zuläuft. Und das auch irgendwie die eigentliche Botschaft enthält. Und dieses 4. Kapitel im Buch Jona, in dem es um Jona und Gottes Gnade geht, das hat es ganz schön in sich. Ich fange nochmal an in Kapitel 3, Vers 10, und dann geht's ganz leicht drüber. Dort lesen wir: Und Gott sah, wie die Einwohner in Ninive taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da hat es Gott leid getan, dass er sie vernichten wollte, und er beschloss, seine Drohung nicht ernst zu machen. Und dann? Und Jona, der ärgerte sich sehr darüber. Der Zorn packte ihn und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb, da wollte ich doch auch nach Tarsis fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt, da ist es genug. Lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein als weiterleben. Der Herr, der aber fragte: Hast du recht, dass du so zornig bist? Jona, der hielt es nicht länger in dieser Stadt aus. Und wir lesen, er suchte sich östlich der Stadt einen Platz und er baute sich dort eine Hütte. Er setzte sich in den Schatten einer Palme und wollte sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Jona, der baut sich hier quasi seinen Kinosessel, schnappt sich sein Popcorn und wartet, bis die große Show beginnt. Und vielleicht doch noch Feuer und Schwefel vom Himmel regnen. Da ließ der Herr eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Die wuchs über Jona empor und gab seinem Kopf Schatten. Jona sollte darüber seinen Ärger vergessen. Er freute sich über diesen Rizinus. Am Morgen aber, noch bevor die Sonne aufging, da schickte Gott einen Wurm. Der biss die Wurzeln durch, sodass der Rizinus verdorrte. Nachdem die Sonne dann aufgegangen war, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf, sodass er fast die Besinnung verlor. Da wünschte er sich den Tod und sagte, ich will lieber tot sein als weiterleben. Gott aber fragte Jona, hast du recht, weil du so zornig bist, dass dieser Rizinus verdorrt ist? Er antwortete, ja, habe ich, dass ich zornig bin und mir den Tod wünsche. Das waren übrigens die letzten Worte von Jona in diesem Buch. Da sagte der Herr, die Rizinuspflanze, die tut dir leid. Doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und sie verdarb über Nacht. Und jetzt, da frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun? Eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen? Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollten die mir nicht viel mehr leid tun? Ende des Buchs. Irgendwie ein irritierendes Ende, oder? Also wenn wir dieses Buch von Jona verstehen wollen, dann müssen wir Jona in diesem Dialog mit Gott verstehen. Im Kapitel 3, da ging es um das Herz der Einwohner von Ninive. Und hier im 4. Kapitel, da geht es um Jonas Herz. Und es wird ein ziemlich starker Kontrast deutlich zwischen Gottes Herz und Jonas Herz. Denn Gott, der freut sich über die Umkehr der Einwohner von Ninive, dieser Menschen, die er geschaffen hatte, die er so sehr liebt. Und er zeigt seine große Gnade und Barmherzigkeit, indem er das Gericht, das er ihnen angekündigt hatte, doch nicht eintreffen ließ. Jona dagegen, der dreht sich eigentlich nur um sich selbst. Er ist zornig darüber, dass Gott Ninive jetzt doch verschont. Für ihn da bleibt Assyrien ein brutaler Terrorstaat, der die Sicherheit von Israel bedroht. Deswegen, da sehnt er sich danach, dass Gott seine Feinde jetzt endlich vernichtet. Und er hat ja selbst diese Vernichtung angekündigt. Jetzt will er doch auch sehen, wie das eintrifft, was er prophezeit hat. Nicht, dass er noch hier als der falsche Prophet dasteht. Jona, der ist so sehr gefangen in seinem Denken um sich selbst, in seinem Stolz, dass er nicht auch nur einen Gedanken daran verschwendet, wie es den Menschen in Ninive nur geht. Und dann handelt Gott, wie er das so manches Mal tut, als Erlebnispädagoge. Er lässt diesen Rizinusstrauch wachsen, der Jona Schatten spendet und der ihm erstaunlich schnell ans Herz wächst. Doch sobald dieser Rizinusstrauch wieder eingeht, da jammert Jona, dass es ihm so schlecht geht und er in dieser Hitze versenkt und er badet sich in seinem Selbstmitleid. Und so, da bringt Gott durch diesen Strauch zum Vorschein, was im Herzen von Jona vor sich geht. Jona, der hat Gnade, aber eigentlich nur für sich selbst. Und Gott sagt, du hast Mitleid mit diesem Strauch. Hey, ich habe Mitleid mit 120.000 Menschen. Wo ist da bitte das Verhältnis? Was stimmt da eigentlich nicht? Und ich habe mich da ganz ehrlich gefragt, wie ist das bei mir? Wo drehe ich mich so sehr um mich selbst, um mein Wohlergehen, dass ich kaum mehr ein Gespür dafür habe, was eigentlich in den Menschen um mich vor sich geht? Was ist mein Rizinusstrauch? Woran da klammere ich mich so sehr, dass ich nicht mehr merke, wie es den Menschen und was in dem Leben von ihnen vor sich geht. Sind wir uns darüber bewusst, dass geistliches Wachstum nicht nur meinen ganz persönlich privaten Bereich und meine Beziehung zu Gott betrifft, sondern auch der Geist Gottes Frucht in meinem Leben hervorbringt? Und die zeigt sich auch darin, ob meine Liebe und mein Einfühlungsvermögen zu meinem Mitmenschen gegenüber da ist. Ich glaube, das ist ein wesentliches Feld, zu lernen, Menschen aus den Augen Gottes zu sehen, sie zu lieben, so wie Jesus sie liebte, und mich selbst von Gottes Mitgefühl für seine Geschöpfe anstecken zu lassen. Steve Carell, der erzählt eine Geschichte, dass er einmal in der U-Bahn unterwegs war. Alles war friedlich, bis ein Mann mit seinen Kindern einstieg. Die Kleinen, die waren sehr laut und wild und die ganze Stimmung unter den Fahrgästen, die wurde immer mehr gereizt. Der Mann, der setzte sich neben ihn und er schloss seine Augen. Er nahm die Situation hier überhaupt nicht wahr. Die Kinder, die schrien rum, sie warfen Sachen hin und her, sie haben sogar die Zeitung eines Fahrgastes zerrissen und alle, die waren eigentlich empört darüber, was hier abging. Aber der Mann, der nahm all das nicht wahr und er ermahnte sie nicht. Carell, der fasste sich irgendwann ein Herz, nachdem er sich ziemlich über diesen Mann geärgert hatte, und er sagte: Entschuldigen Sie, aber Ihre Kinder, die sind wirklich sehr störend. Können Sie nicht vielleicht etwas unternehmen und sie unter Kontrolle bringen? Der Mann, der hob seine Augen, als ob er zum ersten Mal bemerken würde, wo er hier eigentlich war, und sagte leise: Oh ja, Sie haben recht. Ich sollte wirklich etwas dagegen tun. Aber wissen Sie, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo vor einer Stunde Ihre Mutter gestorben ist. Ich weiß einfach nicht, was ich denken soll. Und die Kinder, die haben vermutlich auch keine Ahnung, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Und Carell, der sagte, dass diese Information seine Sicht auf die Situation völlig geändert hat. Auf einmal, da sah er die ganzen Dinge anders und deswegen, da bewertete er sie anders. Und aus dem Grund, da verhielt er sich auch anders. Sein Ärger, der löste sich quasi wie von selbst in Luft auf, und voller Mitgefühl und Zuwendung, da führte er dieses Gespräch fort. Das kann passieren, wenn wir offen dafür sind, in die Welt unseres Gegenübers einzutauchen. Wenn wir in unser Gegenüber uns einfühlen, seine oder ihre Perspektive einnehmen und die Welt aus seinen oder ihren Augen sehen, dann kann Mitgefühl entstehen und die Not der anderen, die kann einen ganz schön berühren. Wo fordert Gott uns heraus, uns von unserem Drehen um uns selbst zu lösen und echtes Interesse in die Welt und in unser Gegenüber zu zeigen? Schauen wir uns noch einmal an, wie Jona Gott hier anspricht. Du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Aus Jonas Worten oder Mund, da klingt das wie ein Vorwurf. Gucken wir in den Urtext, dann sehen wir hier Jona, der spricht Gott als El-Chanun an. Dieser Ausdruck, der lautet auf Hebräisch barmherzig und gnädig. Und dabei, da handelt es sich, jetzt wird es ein bisschen technisch, um eine hebräische Wortpaarung. Also diese Worte, die sind nicht nur ähnlich, sondern wenn sie nebeneinander stehen, dann erklären sie sich gegenseitig und bringen sich quasi nur so zur Vollendung. Wir nehmen diese beiden Worte einmal kurz auseinander und fügen sie dann wieder zusammen. Also erst mitfühlend. Der darin enthaltene Wortstamm, der heißt Mutterschoß. Die Vorstellung dahinter, die ist das Gefühl, das eine Mutter ihrem Baby entgegenbringt. Ist Jahwe, ist Gott also eine Mutter und hat er einen Schoß und Gefühle? Ich habe euch mal zwei Beispiele mitgebracht, wo dieses Wort in der Bibel noch so verwendet wird. Und ich glaube, dadurch wird es noch ein bisschen deutlicher. In den Geschichtsbüchern, da gibt es eine vielleicht eher skurrile Erzählung von zwei Frauen, die sich um ein Kind gestritten haben. Beide, die behaupten, die Mutter des Babys zu sein, aber da es damals noch keinen DNA-Test gibt, da braucht der König Salomo also einen schlauen Plan. Und er entwickelt diese Gedanken und den Plan, man sollte das Baby in zwei Teile schneiden und jeder der Frauen einen Teil geben. Er wusste, so würde die wahre Mutter zum Vorschein kommen. Und genauso geschah es auch, denn die Mutter des lebenden Kindes, die schrie voller Mitgefühl zum König: Bitte, mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, aber tötet es nicht. Die andere Frau sagte jedoch: Es soll weder dir noch mir gehören, teilt es. Im Hebräischen, da heißt es hier, dass die erste Mutter zutiefst von ihrer Rahum, von ihrer Barmherzigkeit bewegt war. Ihrer intensiven, tief sitzenden, mütterlichen Liebe zu ihrem Kind. Und dann noch eine meiner Lieblingsstellen dazu, die steht in dem Psalm, in der hebräischen Poesie. Und zuerst, da zitiert der Schreiber Worte aus 2. Mose und dann spricht er über die Barmherzigkeit von Gott. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Gnade, wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt. So erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Barmherzig, das drückt also aus, welche Gefühle Eltern gegenüber ihren Kindern haben. Erbarmen ist also ein Gefühlswort. Und dann das andere Wort, gnädig, das ist ein Aktionswort. Es bedeutet sowas wie Gnade erweisen oder Gunst erweisen und es ist etwas, was man tut. Jemandem sein Erbarmen zu zeigen, gnädig zu sein, das bedeutet ihm in Zeiten der Not zu helfen. Und auch dazu ein kurzes Beispiel aus dem 2. Buch Mose. Da heißt es, wenn du wirklich den Mantel deines Nächsten zum Pfand nimmst, also den Mantel, das, was ihn bedeckt, zum Pfand, dann sollst du ihn zurückgeben, bevor die Sonne untergeht, denn es ist seine einzige Decke. Wenn er dann zu mir schreit, wie es geschrieben ist, dann werde ich ihn erhören und werde ihm gnädig sein. Also gnädig etwas, was man tut. Es geht darum, Gerechtigkeit gegen einen armen Menschen zu üben und ihm den Mantel wiederzugeben, der ihm nachts warm hält. Rahum also, das Barmherzigkeit, das Gefühlswort, Gott, der ist wie ein Vater oder sogar wie eine Mutter. Und wir sind gegenüber ihm wie seine Kinder. Und dann das gnädige Aktionswort. Es bedeutet, dass auch da Gott wie diese Elternteile zu Hilfe kommt, wenn seine Kinder in Not sind. Diese beiden Wörter, wenn wir die wieder miteinander verbinden und die sich vereinigen, dann zeigt das, wie Gott ist. Er ist barmherzig und gnädig. Wenn wir also zu Gott kommen, beim Morgengebet, beim Lobpreis in der Gemeinde oder während unserer Joggingrunde am Nachmittag oder auch inmitten einer Krise auf der Arbeit, dann kommen wir zu einem Gott, der fühlt und dem wir wichtig sind und wir kommen vor einen Gott, der handelt und helfen will, der an unserer Situation etwas ändern kann. Das Buch Jona, das endet mit einer offenen Frage. Was Gott sagt, ist im Grunde: Du willst nicht, dass ich Mitgefühl mit Ninive habe. Aber warum denn nicht? Nach all dem, was ich dir gezeigt habe, Jona, sollte ich die Menschen nicht lieben und solltest du es mir nicht gleich tun? und das Buch Jona ist zu Ende. Und wir erfahren nicht, wie Jona reagiert. Aber ich glaube, darum geht es auch nicht unbedingt. Sondern mit dem Schluss dieses Buches, da richtet er diese Frage an uns. Es ist fast so, als würde Gott mit dieser Frage einen Pfeil auf Jona richten, aber Jona, der geht in Deckung und auf einmal, der richtet sich dieser Pfeil auf uns. Was ist unsere Reaktion auf Gottes unverschämte Gnade? Sind wir bereit, seine Gnade ganz an uns heranzulassen, sie zu verinnerlichen und zu unserer Identität werden zu lassen und unsere Sicht auf die Menschen von dieser Gnade prägen zu lassen? Interessanterweise, da gibt es im Neuen Testament eine ganz ähnliche Erzählung, wie wir es hier von Jona lesen, nämlich das Gleichnis von dem sogenannten verlorenen Sohn. Auch da erfahren wir von einem älteren Bruder, der sein ganzes Leben im Hof des Vaters gelebt hat. Und der Ältere, der ärgert sich über diese unverschämte Barmherzigkeit, die der Vater seinem jüngeren Sohn gegenüberbringt, der doch sein ganzes Vermögen verprasst hat. Sowohl dieser ältere Sohn als auch Jona, die müssen lernen, dass Gottes unverschämte Gnade nicht nur den anderen, sondern auch ihnen gilt. Dass diese Gnade zu ihrer Identität und zum Antrieb ihres Handelns werden kann. Jonas Ängste, seine Vorurteile, seine eigene Krise, all das, das wird zur Blindheit für die Realität der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und Gottes Anliegen für Jona, das ist es, dass er versteht, was diese Gnade ist. Sind wir uns bewusst, dass wir selbst auf die Gnade Gottes angewiesen sind? Wie reagieren wir auf dieses offene Ende, auf Gottes unverschämte Gnade und Barmherzigkeit? Gottes Gnade, unsere Identität. Bin ich bereit, Gottes unverschämte Gnade zu meiner Identität werden zu lassen? Und ich lade euch ein, über diese Fragen nachzudenken und zu überlegen, wo Gott dich einlädt, auf dein Herz zu schauen, um dein Herz von seinem Herzen, von seiner Gnade und Barmherzigkeit prägen zu lassen. Amen.